Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Können Sie Gott vergeben? Ein kontroverser Titel, ein Titel, der eigentlich so gesehen wenig Sinn zu machen scheint, denn wir wissen ja alle, dass Gott nicht sündigen kann. Und Vergebung wird ja normalerweise in Verbindung gebracht mit Sünde und dem Ausmerzen von Sünde. Also von daher, wieso die Frage? Nun, mir geht es heute nicht um die Vergebung der Sünde. Mir geht es um andere Fragen. Und es ist durchaus relevant, dass wir uns vor Augen halten, dass wir manchmal vielleicht enttäuscht werden, erbost werden, verzweifelt werden, weil Dinge so in unserem Leben laufen, wie wir sie nicht sehen möchten. Und dann geben wir vielleicht Gott die Schuld. Und dann sagen wir, du bist verantwortlich für mein Leid. Und dafür kann ich dir nicht vergeben. In Anführungszeichen. Nun, vielleicht haben Sie einmal so gedacht, nicht unbedingt diese Wortwahl gewählt, aber so im tiefsten Inneren, in Ihrer Verzweiflung, in Ihrem Leid, sind Sie dahin gekommen, dass Sie sagen, also warum lässt Gott das zu? Warum fügt er mir das zu und nicht anderen? Es geht mir heute um unsere individuelle persönliche Einstellung zu Gott. Meinen wir manchmal, Gott ist nicht fair. Und das kann ich Gott einfach nicht vergeben, dass er an mir auf unfaire Weise handelt. Das vielleicht jüngste Beispiel, das ich Ihnen geben könnte, hat mit der berühmten amerikanischen Fußballspielerin Megan Rapinoe zu tun. Vielleicht kennen einige von Ihnen den Namen, wenn Sie Fußballfans sind. Sie hat lange, lange Jahre hindurch in der Nationalmannschaft in Amerika gespielt. Sie ist auch dafür bekannt geworden, dass sie lesbisch ist. Sie hat in ihrem letzten Spiel, nachdem sie ohnehin zurücktreten wollte, gleich zu Anfang eine schwere Verletzung erlitten. Und ihre Reaktion war, ich bin keine religiöse Person. Und falls es einen Gott gibt, ist das jetzt Beweis für mich, dass es keinen gibt. Eine Reaktion, eine menschliche Reaktion, die natürlich jetzt hier wiederum die Frage aufwirft, ja, ist Gott daran schuld, dass sie diese Verletzung erlitten hat? In der Zukunft wird man mehr und mehr noch Gott die Schuld geben. Und man wird nicht erkennen, warum Gott so handelt, wie er handelt. In Offenbarung Kapitel 16, da lesen wir einmal Vers 9. Offenbarung 16 und Vers 9. Und es ist in der Tat hier so, dass Gott Plagen über die Menschheit ausschütten wird aufgrund ihrer Sünde. Und dann heißt es in Vers 9, und die Menschen wurden versenkt von der großen Hitze und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen. Und sie taten nicht Buße oder besser bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben. Sie lästerten Gott. Sie sagt mit anderen Worten, Gott ist schuld, er ist bösartig. Das kann ich ihm in keinster Weise vergeben, wenn sie überhaupt an Gott glauben. Eine weitere Prophezeiung findet sich in Jesaja Kapitel 8. Jesaja Kapitel 8 und die Verse 20 bis 22. Jesaja 8 und Vers 20. Und ich lese nebenbei gesagt heute von der revidierten Lutherbibel 2017. Da heißt es hin zur Weissagung oder zur Weisung und hin zur Offenbarung. Werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen, sondern sie werden im Lande umhergehen, hart geschlagen und hungrig. Und wenn sie Hunger haben, dann werden sie zürnen und fluchen ihrem König und ihrem Gott. Und sie werden über sich blicken und unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis, denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Wenn sie Hunger leiden, dann werden sie Gott fluchen, Gott dafür verantwortlich machen, dass er sie hungern lässt. Wie sieht es mit dem Holocaust aus? Wie konnte Gott einen Holocaust im Zweiten Weltkrieg zulassen? Uns wird gesagt, dass während des Zweiten Weltkrieges über 600 Millionen Juden und andere 500 Millionen Opfer umgebracht wurden von Nazi-Deutschland. Nun, einige bezweifeln diese Angaben, aber dass es diesen schrecklichen Holocaust gegeben hat, ist keine Frage. Und warum hat Gott das zugelassen? Wieso kann Gott zusehen, ohne einzugreifen? Es gibt eine sehr interessante Stelle, eine Aussage, ein Gedicht, könnte man sagen, von Erich Kästner. Und das hat den Titel »Als die Synagogen brannten«. Dann heißt es hier, der Junge ist Amann. Wo steckt Jehova nun, der nie verzeiht? Ist er, Adresse unbekannt, verzogen? Der alte Jude, gibt's einen Gott, gibt's auch Gerechtigkeit. Wenn's keinen gibt, was braucht es Synagogen? Auch hier sehen wir wieder die Zweifel, die angemeldet werden in diesem Gedicht im Hinblick auf sogar die Existenz Gottes und seine Gerechtigkeit, die in dem Augenblick natürlich noch nicht vorlag, noch nicht sichtbar geworden war. Wie sieht es mit den schrecklichen Überfällen der Hamas auf Israel aus, wo so viele unschuldige Menschen niedergemetzelt, ermordet wurden und noch Schlimmeres? Wie sieht es mit der Inquisition aus? Zum Beispiel wird uns gesagt, dass die sogenannte spanische Inquisition über 600.000 Menschen in Hexenverbrennungen niedergemetzelt hat. Über 600.000. Es gibt noch viel weitere und mehrere Inquisitionen. Das war nur die sogenannte spanische. Wie sieht es mit den Christen aus? Den wahren Christen, die als Märtyrer gestorben sind, auf manchmal schreckliche Weise. Lesen wir in Hebräer Kapitel 11. Die Verse 35 bis 38. Hebräer Kapitel 11 und Vers 35. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Es geht hier um eine physische Auferstehung. Andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, auf dass sie die Auferstehung, die besser ist, erlangen, die Auferstehung zum ewigen Leben. Wieder andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durchs Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erlitten. Vers 38, sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Klüften der Erde. Auch hier wiederum die Frage, warum? Warum hat Gott das zugelassen? Warum wird Gott noch eine weitere Situation zulassen, ein weiteres Martyrium für wahre Christen? Das wird in Offenbarung Kapitel 6 beschrieben, die Verse 9 bis 11. Offenbarung Kapitel 6, die Verse 9 bis 11. Und als es das fünfte Siegel auftat, da sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes, um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit großer Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand. Und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten, also noch weiter tot sein müssten, noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten, wie sie. Gerechte wurden umgebracht, um des Wortes Gottes willen. Gott hat es zugelassen. Warum? Andererseits lesen wir, dass viele Ungerechte scheinbar kein Leid erfahren in diesem Leben. Und das hat natürlich dann auch wieder Fragen aufgeworfen. Hier ein Psalm von Asaph, Psalm 73, angefangen Vers 2. Psalm 73 und angefangen in Vers 2. Ich wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Frevlern so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen. Gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen gefällt. Sie höhnen und reden böse. Sie reden und lästern hochher. Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum läuft ihnen der Pöbel zu und schlürft ihr Wasser in vollen Zügen. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Frevler. Die sind glücklich für immer und werden reich. Hier die Frage. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin täglich geplagt. Und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Wiederum, Gott, warum lässt du das zu? Warum greifst du nicht ein? Warum plagst du mich und die Ungerechten nicht? David hat eine ähnliche Aussage in Psalm 37. Psalm 37, die Verse 7 und 8. Da sagt er, sei stille dem Herrn und warte auf ihn, entrüste dich nicht über dem, dem es gut geht. Oder, wie die Patnach-Bibel schreibt, der stets Erfolg hat. Oder die King James-Bibel schreibt, die wirtschaftlich und beruflich vorankommen. Der seinen Mutwillen treibt. Vers 8, steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, dass du nicht Unrecht tust. Das ist die Aufforderung. Auch in Psalm 50. Und in Vers 21, Psalm 50 und Vers 21, da sagt Gott jetzt zu dem Frevler, du tust alle diese bösen Dinge, das tust du und ich schweige, und da meinst du, ich sei so wie du. Nun, ein Trugschluss, auf den Gott reagieren wird, aber das ist jetzt die Frage, wieso ist das der Fall, dass hier in dieser Welt so viel Unrecht geschieht und die Ungerechten scheinen davon in keinster Weise irgendwelchen Schaden zu erleiden. Der weise Salomo hat ähnliche Überlegungen angestellt im Predigerbrief. Prediger Kapitel 2. Prediger Kapitel 2 und in Vers 17. Darum verdroß es mich zu leben, denn es war mir zuwider, was unter der Sonne geschieht, dass alles eitel ist und haschen nach Wind. Prediger 3, Vers 10. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Prediger 4, Vers 1. Friederum sah ich alle, die Unrecht leiden unter der Sonne, und siehe, da waren Tränen derer, die Unrecht litten und keinen Tröster hatten. Und die ihnen Gewalt antaten, waren so mächtig, dass sie keinen Tröster hatten. Das hat Salomo alles erlebt, beobachtet. Und er hat gesagt als Quintessenz, es verdroß mich zu leben, als ich dies alles sah. Prediger Kapitel 6 und Vers 2. Da ist einer, dem Gott Reichtum, Güter und Ehre gegeben hat. Und es mangelt ihm nichts, was sein Herz begehrt. Aber Gott gibt ihm doch nicht Macht, es zu genießen, sondern ein Fremder verzehrt es. Das ist auch eitel und ein schlimmes Leiden. Und dann noch Prediger Kapitel 8 und in Vers 14. Prediger 8 und Vers 14. Es ist eitel oder nutzlos oder sinnlos oder ohne jeglichen Zweck. Es ist eitel, was auf Erden geschieht. Es gibt Gerechte, denen geht es, als hätten sie Werke der Gottlosen getan. Und es gibt Gottlose, denen geht es, als hätten sie Werke der Gerechten getan. Ich sprach, das ist auch eitel. Das ist auch widersinnig oder nutzlos, vergänglich. Wiederum die Frage, warum greift Gott nicht ein? Warum bestraft er die nicht, die solche Dinge tun. Fragen Sie sich einmal, meine Damen und Herren, wann haben Sie Enttäuschungen in Ihrem Leben erlitten? Wie haben Sie reagiert? Enttäuschungen, Erlebnisse, die keinen Sinn zu machen schienen? Hat das Ihr Vertrauen in Gott, in Gottes Allmacht, in Gottes Allwissenheit erschüttert? Nun, einige verweisen auf eine Stelle im Buch Hiob, in Kapitel 5 und Vers 7. Man muss natürlich dazu zunächst einmal sagen, dass dies von einem seiner Freunde zum Ausdruck kam. Und seine Idee war die, ja, Hiob leidet, weil er ja nun Schlechtes getan haben muss. In Hiob Kapitel 5 und Vers 7 übersetzt es die revidierte Lutherbibel 2017 wie folgt. Sondern der Mensch wird zur Mühsal geboren, wie die Funken des Feuers emporfliegen. Aber die Lutherbibel 84 übersetzt es, der Mensch erzeugt sich selbst das Unheil. Und da ist vieles daran richtig. Vieles. Aber nicht alles. Nicht immer. Es ist nicht immer so, dass der Mensch Unheil hat, weil er selbst dafür verantwortlich ist. Jetzt individuell gesagt. Wir hatten ja gerade von den Christen gelesen, die gemartert, getötet worden sind. Die waren nicht dafür verantwortlich, dass sie getötet worden sind aufgrund ihres Glaubens, ihres Bekenntnisses der Wahrheit. Mir hat jemand einmal eine Frage gestellt. Und die Frage war, warum musste Christus sterben? Warum kam er, um zu sterben? Nun, die vordergründige Antwort ist klar. Er kam, damit wir Leben haben könnten. Er kam, um uns die Vergebung der Sünde zu ermöglichen. Wir lesen, dass es keine Vergebung gibt ohne Blutvergießen. Es geht jetzt um die Vergebung für den Menschen, dass Blutvergießen notwendig ist, um Vergebung erlangen zu können. Alles schön und gut. Aber dann wurde die Frage gestellt, ja, aber warum? Warum hat das Gott so gefügt? Hätte er es nicht anders fügen können? Hätte es nicht eine andere Möglichkeit gegeben, um Vergebung für den Menschen zu erlangen? Auch hier, man könnte sagen, Gott wollte, dass wir alle verstehen, wie gewaltig, wie schrecklich Sünde ist. Aber gleichwohl gab es keine andere Möglichkeit. Nun, Christus hat sein Vertrauen in Gott, den Vater, nie verloren. Aber auch er fragte im Garten Gethsemane, ist es möglich? Dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er sagte natürlich dann, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber wie hätten jetzt Sie an Christi Stelle gehandelt? Wenn Sie jetzt in seiner Situation gewesen wären, wenn Sie jetzt letztendlich begriffen hätten, was die praktischen Konsequenzen sein würden für die Verhaftung, für die Marterung, für all diese schrecklichen Dinge, die er leiden müsste und dann für den Tod am Kreuz. Hätten Sie vielleicht Gottes Gerechtigkeit in diesem Augenblick hinterfragt? Seine Weisheit? Hätte es nicht vielleicht doch einen anderen Weg geben können? Und warum lässt Gott diesen anderen Weg nicht zu? Nun, Petrus hat die gleiche Frage gestellt. Wir lesen dies in Markus Kapitel 8. Markus Kapitel 8, die Verse 31 bis 33. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, »Gehe hinter mich, du Satan!« Denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Petrus sagte sinngemäß, das widerfahre dir nicht. Da muss doch etwas geschehen. Das kann doch Gott einfach nicht zulassen. Aber interessant ist auch die Reaktion von Christus. Nun, wie ich sagte, hat Gott den Vater niemals in Frage gestellt. Aber hier war es eine Versuchung für ihn. Von Satan ausgehend. In diesem Augenblick wurde Petrus von Satan benutzt, um Christus davon abzubringen. Letztendlich das zu vollbringen, was er zu vollbringen gekommen war. Und deswegen die Reaktion. Und wie muss Petrus gefühlt haben? Denn später hat er dann das Schwert ergriffen und hat den Hohenpriester Malchus offensichtlich erschlagen wollen, hat aber nur sein Ohr getroffen und ihm das Ohr abgehauen. Auch da hatte er wiederum versucht, Christus zu verteidigen, ihm zu helfen, auf seine menschliche Art und Weise. Aber wie muss er gefühlt haben, als er dann erkannte, nein, das ist der Weg, das ist der einzige Weg. Christus wird sterben. Mein geliebter Meister wird sterben. Was für eine Reaktion war da vielleicht bei ihm anzutreffen? Die Bibel sagt nichts darüber. Wie sieht es mit Menschen aus, die homosexuell sind, die Alkoholiker sind, die vielleicht andere Probleme haben? Und denen wurde gesagt, ja, ihr seid so geboren worden. Ihr seid so geboren worden als Homosexuelle. Ihr seid so geboren worden als Alkoholiker. Nun, wir glauben das nicht. Wir glauben nicht, dass Menschen so geboren sind. Aber Einflüsse haben natürlich eine wichtige Rolle zu spielen bei solch einer Entwicklung. Und jetzt kommen solche Menschen zum Glauben. Und jetzt wollen sie das ablegen. Und jetzt kämpfen sie natürlich nach wie vor weiterhin, um dies ablegen zu können. Sagen Sie dann einmal zu Gott, ja, warum hast du mich so gemacht? Warum hast du mir das angetan, wenn Sie erkannt haben, dass eben alles dies verkehrt ist? Das kann ich dir nicht vergeben, dass du mich so erschaffen hast und ich bin jetzt dabei, dieses Problem zu überwinden. Wie ist es, wenn ein geliebter Ehepartner stirbt? Sagen wir mal jemand, mit dem man glücklich für viele, viele Jahre verheiratet war. Und dann wird einem der Ehepartner genommen. Wie reagiert der überlebende Ehepartner? In vielen Fällen, wir wissen das, überlebt der überlebende Ehepartner nicht allzu lange, weil er einfach dieses Leid nicht mehr ertragen kann. Aber das ist natürlich nicht in jedem Fall der Fall. Aber man hat gleichwohl Fragen, nicht wahr? Warum lässt Gott das jetzt zu? Hätte es keinen anderen Weg geben können? Herbert Armstrong hat diese Frage gestellt. Auf seine Art und Weise. Er sprach über seine Frau Loma. Und er sagte dann einmal, oh, sie starb viel zu früh. Es ging darum, dass natürlich Herr Armstrong und seine Frau Loma das Werk Gottes in dieser Endzeit neu etabliert haben, mit sehr bescheidenen Anfängen. Aber dann, nach dem Tode von Loma Armstrong, wuchs das Werk zu einer Dimension, die unvorstellbar war. Im Jahr 1986 zum Beispiel, hatten wir über 8 Millionen Plain Truth Magazine monatlich. Über 8 Millionen weltweit. Mit 7 Sprachen. Und heute haben wir ein sehr vergleichsweise dürftiges Werk. Aber es ist Gottes Werk, das nach wie vor getan werden muss. Aber Herr Armstrong hatte sich so gewünscht, dass seine Frau das alles noch miterlebt hätte. Aber das war ihr nicht vergönnt. Jedenfalls nicht in diesem Leben. Und so kann man sehr oft jemanden trösten. Man kann sehr oft Argumente anführen, ja, warum das jetzt so ist, warum das jetzt so sein musste. Aber letztendlich helfen einem diese Argumente nicht allzu viel. Schauen wir uns einmal Sprüche Kapitel 14 an. Sprüche 14 und Vers 10. Sprüche 14 und Vers 10. Das Herz allein kennt sein Leid, und auch in seiner Freude kann sich kein Fremder mengen. Letztendlich prallen diese Versuche, jemanden zu trösten, an einem ab, denn sie dringen nicht ins Herz vor, denn nur das Herz allein weiß ja, wie es in einem aussieht. Und alle diese theoretischen Erklärungen helfen vielleicht ein wenig, aber letztendlich nicht im Großen und Ganzen. Als Gott Abraham gebot, seinen geliebten Sohn Isaak zu töten, Und das war ja der geliebte Sohn seines Alters, an den er schon gar nicht mehr so richtig geglaubt hatte, weil er sah seinen verstorbenen Leib an und er wusste ja, er kann ja gar keine Kinder mehr bekommen und Sarah auch nicht, aber er hoffte, wo keine Hoffnung war. Er vertraute auf Gottes Versprechen. Und jetzt erhielt er den Befehl von Gott, diesen Isaak zu töten. Ja, wie war es dann um Abraham bestellt? Hatte er Momente des Zweifels? Hatte er Momente der Niedergeschlagenheit, die dann bis zur Verzweiflung sich entwickelt haben könnten? Nun, die Bibel sagt darüber nichts. Aber ich frage Sie, wie hätten Sie an seiner Stelle reagiert? Wie hätte ich an seiner Stelle reagiert? Hätten wir den Punkt erreicht, wenn wir gesagt hätten, das geht jetzt zu weit. Das kann ich nicht tun. Gott, ich kann dir dafür nicht vergeben, dass du das von mir verlangst. Als Gott Mose gebot, nach Ägypten zu ziehen, da wollte der Mose das absolut nicht. Und er kam mit all den möglichsten und unmöglichsten Ausreden daher. Oh, ich kann nicht sprechen. Man wird mir nicht glauben. Und Gottes Antwort war deutlich. In 2. Mose 4, da lesen wir Vers 1. 2. Mose 4 und Vers 1. Mose antwortete und sprach, siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist mir oder dir nicht erschienen. Na gut, und dann wirkt Gott einige Wunder, um ihn davon zu überzeugen, dass sie ihm dann doch glauben würden, wenn diese Wunder dann erbringen würde in Ägypten. Aber dann geht er zum Pharao und die Reaktion war die, dass alles nur noch schlimmer wurde, für die Israeliten nicht besser. Und so lesen wir in Hebräer, in 2. Mose, in 2. Mose Kapitel 5, die Verse 22 und 23. Mose aber kam wieder zu dem Herrn und sprach, Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Eine klare Aussage der Nicht-Akzeptanz dessen, was Gott tat. Warum tust du so übel an diesem Volk? Warum hast du mich hierher gesandt? Denn seitdem ich hingegangen bin zum Pharao, um mit ihm zu reden in deinem Namen, hat er das Volk noch härter geplagt. Und dann kommt die Spitze. Und du hast dein Volk auch nicht errettet. Wie ich es von vornherein gesagt hatte, ist die Idee. Und dann weiter in Kapitel 6 und Vers 12. Mose aber redete vor dem Herrn und sprach, siehe, die Israeliten hören nicht auf mich. Wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Die nächste Spitze. Und dazu bin ich ungeschickt zum Reden. Habe ich dir von vornherein gesagt, das Ganze hat ja keinen Sinn. Ist ja alles wertlos, ist ja nutzlos. Wird ja nichts bringen. Mit anderen Worten, er zweifelte ganz klar und deutlich Gottes Allwissenheit, Allweisheit an. Sagte zu Gott, ja, das bringt doch nichts, was du mir da vorschlägst. Wie sieht es mit Josef aus? Josef wurde von seinen Brüdern verkauft. Ja, wo war Gott? Er kam dann ins Gefängnis, nachdem er sich auf richtige Weise gegenüber der Frau seines Meisters verhalten hatte, sich geweigert hatte, Ehebruch mit ihr zu betreiben. Dafür kam er ins Gefängnis. Ja, wo war Gott? Natürlich, wir lesen, dass Gott schon mit ihm war und ihm dabei geholfen hat, Ansehen zu erringen, sogar auch im Gefängnis. Aber erst später wird deutlich, warum dies alles geschehen ist. Und wir lesen dies in 1. Mose Kapitel 45, die Verse 5 bis 8. 1. Mose 45, die Verse 5 bis 8. Hier erklärt Josef seinen Brüdern, warum sie ihn nach Ägypten verkauft haben, was der Grund für all das war, dass Gott es zugelassen hat. 1. Mose 45, Vers 5. Und nun bekümmert euch nicht und lasst es euch nicht leid sein, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nun 2 Jahre, dass Hungersnot im Lande ist. Das war eine große Hungersnot, und die kamen jetzt nach Ägypten, um dort Korn zu kaufen, weil Josef in seiner Weisheit gesagt hatte, es kommt eine Hungersnot, jetzt lassen wir zunächst einmal das Korn sammeln, sodass wir dann welches haben, wenn die Hungersnot kommt. Also mit anderen Worten, es sind nur 2 Jahre, dass Hungersnot im Lande ist, und sind noch 5 Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, Vers 7, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Denn er hat mich mit dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Das war dann die Erkenntnis, die Josef allmählich dann bekam. Er hatte die mit Sicherheit nicht in dem Augenblick, als er von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wurde. Auch hier wiederum hat er sich die Frage gestellt, ja, warum lässt Gott das zu, dass mir so etwas widerfährt von meinen eigenen Brüdern? Johannes der Täufer bekam Zweifel, als er im Gefängnis war. Er hatte ursprünglich Jesus Christus als den Messias identifiziert. Es wurde ihm ja gesagt, wenn du den Heiligen Geist wie eine Taube herabkommen siehst und sich auf das Haupt eines Menschen setzt, dann weißt du, dass dieser Mensch der Messias ist. Und das ist ja genau auch etwas, was Johannes der Täufer gesehen hatte. Er hat ihn dann sogar als Messias bezeichnet. Er hat ihm gesagt, das ist er. Dem sollt ihr folgen. Er ist derjenige, der die Sünden der Welt trägt, das Lamm Gottes. Und dann kam er ins Gefängnis. Und dann hörte er, was Jesus so alles tat. Und das war nicht das, was er so erwartet hatte von dem Messias. Und dann lässt er seine Jünger ihm Christus die Botschaft übermitteln, zu fragen, ja, bist du wirklich der, der kommen soll, oder sollen wir von den anderen warten? Und dann zählt Christus auf alles das, was er tat. Und er sagte, das sagt mal dem Johannes. Und dann sagte er ihm noch Folgendes. Selig ist, der an mir keinen Anstoß nimmt. Aber der Punkt ist der, hier auch Johannes der Täufer bekam Zweifel an der Allwissenheit, an der Allmacht Gottes, obwohl Gott ihm gezeigt hatte, deutlich gezeigt hatte, das ist der Messias. Ich möchte kurz über zwei Ereignisse in meinem Leben sprechen. Das erste hatte mit meiner Tochter zu tun, Manuela. Ich war damals im Fernsehstudio, wir hatten viele Sendungen gemacht, englische Sendungen, die wir dann aufs Deutsche übersetzt haben. Und ich war dann der Voice-Over-Sprecher. Und interessanterweise wurde mir jetzt mitgeteilt, dass es die immer noch zu sehen gibt auf dem Internet. Wir hatten über 100 Sendungen gemacht damals. Ich war im Fernsehstudio, ich bekam einen Anruf von, ich glaube, dem Krankenhaus oder der Krankenschwester damals, der Ärztin. Ich solle sofort kommen. Und ich bin dorthin dann gefahren und mir wurde mitgeteilt, Manuela hat die jugendliche Diabetes, mit anderen Worten, das ist Diabetes mit dem Typ 1, wo man also jetzt laufend Insulin nehmen muss. Sie war noch sehr, sehr jung, ich glaube 4 Jahre alt. Ich meine, das hat mich absolut total erschüttert, aber ich war felsenfest davon überzeugt, dass sie geheilt werden würde von dieser Krankheit. Ich habe dann sogar der Ärztin gesagt, ja, ich glaube jetzt daran, dass sie geheilt wird, bin davon fest überzeugt, aber da man jetzt Insulin gibt und wenn man natürlich zu viel gibt, dann geht der Blutzucker runter. Das ist genauso gefährlich, wie wenn er zu hoch ist. Und die Frage, die ich dann hatte, war, ja, wie soll ich mich dann verhalten? Wie soll man das jetzt irgendwie dann machen? Und ich sehe noch heute das mitleidige Lächeln der Ärztin, als ich diese Frage stellte. Aber ich war davon überzeugt. Ich bin es auch heute noch, dass Manuela geheilt werden wird. Sie ist bislang noch nicht geheilt worden. Aber der Zeitpunkt wird kommen. Mit Sicherheit in der Auferstehung. Aber wie kann man das jetzt erklären? Total davon überzeugt, dass Heilung erfolgen würde und sie erfolgte nicht. Nun, Gott hat sehr oft in dem Leben meiner Tochter eingegriffen. Auch in Situationen, wo sie hätte sterben können, durch Koma und so weiter und so fort. Aber die Heilung ist ausgeblieben. Und ich spreche jetzt nicht nur von meiner Tochter, ich spreche jetzt von all denen, die schwerwiegende Krankheiten haben, noch schwerwiegendere als zum Beispiel Diabetes. Und die werden nicht geheilt. Und die beten zu Gott täglich um Heilung. Und die Heilung erfolgt nicht. Ja, wo ist denn da Gott? Könnte man sich die Frage stellen. Eine weitere Situation hatte mit meiner Mutter zu tun. Die ist jetzt schon über 10 Jahre tot, aber damals war sie krank, sehr krank. Wir waren in Deutschland, meine Frau und ich. Und ihr Wunsch war der, bei uns zu Hause in San Diego zu sterben. Das war immer so ihr Wunsch. Und mir wurde dann gesagt, okay, wenn ihr das machen wollt, wenn ihr sie rübernehmen wollt nach Amerika, jetzt ist das offene Fenster, jetzt müsst ihr das machen, denn sonst würde es zu spät sein. So sind wir also dann nach San Diego geflogen, zunächst nach Denver und dann nach San Diego. Und auf dem Flug hin nach San Diego starb meine Mutter im Flugzeug. Und ich saß nicht neben ihr, weil das Flugzeug war natürlich mal wieder total ausgebucht, aber meine Frau saß neben ihr. Ich saß ein bisschen verrückt, physisch gesehen. Und als dann das Flugzeug landete und der Mann, der den Ausgang mir da versperrte, weg war, bin ich sofort natürlich zu meiner Frau und meiner Mutter hin. Freudig, dass jetzt alles gut gelungen war. Und dann sah mich meine Frau an und sagte, jetzt musst du sehr stark sein. Und da wusste ich natürlich, was geschehen war. Ich war felsenfest davon überzeugt, ohne jedweden Zweifel, dass wir gut in San Diego ankommen würden. Meine Mutter würde gut in San Diego ankommen. Sie würde noch einige Zeit bei uns sein und leben. Und diese Überzeugung war jetzt erschüttert. Und ich muss sagen, ich habe damit zu kämpfen gehabt. Wie kann das sein? Wieso ist diese Überzeugung jetzt nicht honoriert worden? Ich meine, ich habe viele intellektuelle, theoretische Antworten erhalten, warum das so sein musste und nicht anders. Wir hatten eine Überschwemmung zu Hause. Meine Mutter hätte gar nicht zu Hause jetzt zunächst einmal sein können. Hört sich alles gut an, theoretisch gesehen. Hat mit meiner Emotion, meiner Reaktion nichts zu tun. Die war nach wie vor eine solche. Warum musste das so sein? Ich denke, Sie haben vielleicht auch Erlebnisse gehabt, wo es Ihnen schwer wurde, diese Erlebnisse zu akzeptieren. Jakob hat viel durchgemacht in seinem Leben. Natürlich hat er vieles falsch gemacht, das ist klar. Aber er hat auch gelitten, ohne dass er da jetzt schuldig war. Und schauen wir uns einmal an, wie Jakob sein Leben dann dem Pharao gegenüber beschrieben hat in 1. Mose Kapitel 47, die Verse 7 bis 9. 1. Mose 47 und Vers 7. Josef brachte auch seinen Vater Jakob hinein und stellte ihn vor den Pharao. Und Jakob segnete den Pharao. Und der Pharao aber fragte Jakob, wie alt bist du? Und Jakob sprach zum Pharao, meine Zeit in der Fremde ist 130 Jahre. Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens und reicht nicht daran an die Zeit meiner Väter und ihrer Wanderschaft. Es war ein ziemlich negatives Urteil von Jakob über sein Leben, obwohl er an anderer Stelle sagte, dass Gott immer bei ihm war und mit ihm war und ihn geführt und geleitet hat. Elia. Elia hatte ein machtvolles Werk getan. Er hatte die Priester Baals im Auftrage Gottes umgebracht. Und dann kam die Königin Isabel und die war eine Anhängerin der Baalspriester und die bedrohte jetzt den Elia mit seinem Leben. Und Elia hatte jetzt Angst bekommen und er ist jetzt weggelaufen. Wir lesen diesen 1. Könige 19 und Vers 4. Das heißt, und er ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte, sich zu sterben. Und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Dann weiter in Vers 10. Oder fangen wir mit Vers 9 an. Und er kam dort in eine Höhle, nachdem er also jetzt übernatürlich etwas zum Essen bekommen hatte, das ihn befähigte, für 40 Tage und 40 Nächte zu wandern, kam jetzt an den Berg Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, was machst du hier, Elia? Und er sprach, Vers 10, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Geeifert für was? Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Gott, das ist nicht fair, dass mir so etwas widerfährt, dass du so etwas zulässt. Und dann noch einmal in Vers 14. Da sagt er noch einmal, ich sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Jeremia. Ein noch junger Mann, der dazu berufen wurde, ein Prophet zu sein. Der hatte auch seine Momente. Jeremia, Kapitel 15. Jeremia, Kapitel 15, und lesen wir Vers 18. Da sagt er, warum währt denn mein Leiden so lange? und ist meine Wunde so schlimm, dass sie nicht heilen will? Du, sagt Jeremia zu Gott, du bist mir geworden wie ein trügerischer Born, der nicht verlässlich Wasser gibt. Mit anderen Worten, ich kann mich nicht auf dich verlassen, Gott, was du in meinem Leben bewirkst und zulässt. Und er sagt etwas Ähnliches in Jeremia Kapitel 20 und in Vers 9. Jeremia 20 und Vers 9. Da dachte ich, ich will seiner nicht mehr gedenken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Hätte man vornherein gesagt, ich bin zu jung. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, verschlossen in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es zu ertragen, aber ich konnte es nicht. Auch hier wiederum, mein ganzes Leben ist irgendwo unfair. So sollte es nicht sein. Warum lässt Gott das zu? Wir alle wissen um Jona. Jona floh. Er sollte ja die Nineviten warnen. Er hat es nicht getan, aus dem Grunde wohl auch, weil er dachte, wenn ich die jetzt warne, dann bereuen die am Ende noch und dann wird Gott sie nicht vernichten. Und es sind letztendlich auch meine Feinde, die Feinde meines Volkes, und die werden Israel auch dann zerstören. Er kannte ja die Prophezeiungen. Und so lesen wir im Buch Jona in Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Nachdem also Gott erklärt hatte, er würde Nineveh nicht zerstören, das verdroß Jona sehr. Er war zornig, betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist es ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Ist ja alles gar nicht fair, was hier geschieht. Und zu was du mich hier erkoren hast, denn jetzt bin ich ein falscher Prophet. Ich habe gesagt, hier, Nineveh wird zerstört werden und die werden jetzt nicht zerstört. Denk mir einmal an Hiob. Hiob konnte nicht verstehen, warum Gott ihn leiden ließ. Nun, wir lesen nicht, dass er den Glauben an Gott verlassen hat, aber sehr wohl zeitweilig den Glauben an Gottes Gerechtigkeit. Und so lesen wir in Hiob Kapitel 7. Schauen wir uns kurz einige dieser Stellen an, um zu sehen, was Hiob durchgemacht hat, was er alles so gesagt hat. Dann können wir uns vielleicht auch damit identifizieren, je nachdem, in welch einer Situation wir stecken mögen. Hiob Kapitel 7 und Vers 12. Bin ich denn das Meer oder ein Ungeheuer, dass du eine Wache gegen mich aufstellst, fragt er hier. Und dann die Verse 17 bis 21. Was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest und dich um ihn bekümmerst? Jeden Morgen suchst du ihn heim und prüfst ihn alle Stunden. Warum blickst du nicht einmal von mir weg und lässt mir keinen Atemzug Ruhe? Habe ich gesündigt, was tue ich dir damit an, du Menschenhüter? Warum machst du mich zum Ziel deiner Anläufe, dass ich mir selbst eine Last bin? Und warum vergibst du mir meine Sünde nicht oder lässt meine Schuld hingehen? Denn nun werde ich mich in den Staub legen und wenn du mich suchst, dann werde ich nicht mehr da sein. So, das hast du jetzt davon, ist das, was hier Hiob mehr oder weniger sagt. Hiob Kapitel 9, die Verse 15 bis 17. Hiob 9. Die Verse 15 bis 17. Wenn ich auch Recht habe, dann kann ich ihm doch nicht antworten, sondern ich müsste um mein Recht flehen. Wenn ich ihn auch anrufe, dass er mir antwortet, so glaube ich nicht, dass er meine Stimme hört. Vielmehr greift er nach mir im Wettersturm und schlägt mir viele Wunden ohne Grund. Dann in Vers 29. Ich soll ja doch schuldig sein. Warum mühe ich mich denn so vergeblich? Vers 35. So wollte ich reden und mich nicht vor ihm fürchten, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst. Immer und immer wieder sagt er, ich bin unschuldig und gerecht, Gott ist ungerecht. Lesen wir weiter in Kapitel 10, die Verse 5 bis 7. Oder ist deine Zeit wie eines Menschen Zeit oder deine Jahre wie eines Mannes Jahre, dass du nach meiner Schuld fragst und nach meiner Sünde suchst, wo du doch weißt, dass ich nicht schuldig bin und niemand da ist, der aus deiner Hand erretten kann? Kapitel 19, Vers 6. So merkt doch endlich, sagte seinen Freunden, dass Gott mir Unrecht getan hat und mich mit seinem Jagdnetz umgeben hat. Kapitel 27, die Verse 2 bis 6. So wahr Gott lebt, der mir mein Recht verweigert, und der Allmächtige, der meine Seele betrübt, solange noch mein Odem in mir ist und der Hauch von Gott in meiner Nase, meine Lippen reden nichts Unrechtes und meine Zunge sagt keinen Betrug, dass er ferne von mir, dass ich euch Recht gebe, bis ich sterbe, will ich von meiner Unschuld nicht lassen. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest und lasse sie nicht. Mein Gewissen beißt mich nicht wegen eines meiner Tage. Aber er hat noch mehr zu sagen. Hiob 29. Die Verse 2 bis 5. O, dass ich wäre wie in den früheren Monden, in den Tagen, da Gott mich behütete. Jetzt tut das nicht mehr. Da seine Leuchte über meinem Haupt schien und ich in seinem Licht durch die Finsternis ging. Wie war ich in der Blüte meines Lebens, als Gottes Freundschaft mein Zelt beschützte. Ist nicht mehr da. Als der Allmächtige noch mit mir war und meine Kinder um mich her. Aber das ist alles jetzt weg. Und so sagt er in Kapitel 30, die Verse 20 und 21. Ich schreie zu dir, aber du antwortest mir nicht. Ich stehe da, aber du achtest nicht auf mich. Du hast dich mir verwandelt in einen Grausamen und streitest gegen mich mit der Stärke deiner Hand. Und dann noch Hiob 31 und Vers 6. Gott möge mich wiegen auf rechter Waage, so wird er erkennen meine Unschuld. Er war total von seiner Unschuld überzeugt, von seiner Gerechtigkeit, und da er in seinen Augen gerecht war, musste eben Gott ungerecht sein. Er war nicht so allwissend, wie man sich das vorgestellt hat. Und so sagt er, wenn Gott wirklich Gericht oder gerecht richten würde, würde er meine Unschuld erkennen. Nun, gab Gott ihm Antworten auf seine Fragen? Hat Gott ihm ganz deutlich erklärt, worin seine Schuld bestand und warum dieses Leid über Hiob kam? Hat er irgendjemandem etwas gesagt von dem Disput, dieser Diskussion, dem Dialog zwischen ihm und Satan zu Beginn des Buches? Nun, eigentlich hat Gott ihm keine Antworten in der Beziehung gegeben. Wir lesen in Hiob Kapitel 42, die Verse 1 bis 6. Hiob 42 und Vers 1. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst, und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Das ist das, was Gott ihn fragte. Hier kommt Hiobs Antwort, darum habe ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Wiederum, so höre nun, lass mich reden. Ich will dich fragen, lehre mich. Das ist das, was Gott gesagt hatte. Vers 5, Hiob sagt, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen, darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche. Nun, wir wissen aus dem Buch Jakobus, dass alles dies geschah, um zu zeigen, wie barmherzig und langmütig Gott war. Wir lesen das in Jakobus Kapitel 5 und Vers 11. Und der Sinn ist natürlich der, Gott hätte den Hiob zu jeder Zeit umbringen können aufgrund seiner Worte, hat es aber nicht getan. Er wollte, dass Hiob zur Erkenntnis kam. Ich gehe davon aus, dass Hiob letztendlich doch seine Selbstgerechtigkeit erkannt hat und bereut hat. Aber die Frage, die sich stellt, war das der einzige Weg, dieses Leid über Hiob zu bringen, um seine Sünde zu erkennen, oder hätte es vielleicht einen anderen Weg geben können? Das sind Fragen, die sich viele stellen. Nun, die Antwort auf alle diese Fragen liegt allein bei Gott. Und das ist das, worauf es hier mir heute ankommt. Wir müssen erkennen, dass Gottes Gedanken nicht unsere Gedanken sind. Dass Gottes Wege nicht unsere Wege sind. Wie Hiob sagte, was da geschehen ist, das ist für mich zu hoch. Kann ich nicht verstehen. Genau das ist, was uns Gott sagt in Jesaja 55. Wie ich eben erklärt habe, man kann auf die möglichsten und unmöglichsten Weisen versuchen zu erklären, warum Dinge geschehen. Aber letztlich bringt das nicht allzu viel in unserer Beziehung zu Gott, wenn wir Folgendes nicht begreifen. Jesaja 55, die Verse 8 und 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt Gott. Eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und so sagt uns wiederum Salomo viel im Predigerbrief über diese wichtige Frage. Prediger, Kapitel 3. Da lesen wir Vers 11. Prediger 3 und Vers 11. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Nun, wir wissen, dass Gott uns gesagt hat, dass wenn wir den Geist Gottes haben, wir Erkenntnis erlangen können, denn der Geist Gottes erforscht selbst die Tiefen der Gottheit. Sie lesen das im Korintherbrief, 1. Korinther, Kapitel 2. Aber es geht hier um den Plan Gottes. Es geht darum, dass Gott uns offenbart hat, was das Potenzial des Menschen ist, warum wir hier auf Erden leben, was letztendlich aus uns werden soll. Bei mir geht es heute um die individuelle Beziehung zwischen uns und Gott. Und wir müssen Folgendes auch wiederum begreifen in Prediger Kapitel 8. Prediger Kapitel 8 und in Vers 17. Und ich sah alles Tun Gottes, denn ein Mensch kann das Tun nicht ergründen, das unter der Sonne geschieht. Und je mehr der Mensch sich müht zu suchen, desto weniger findet er. Und auch wenn der Weise meint, ich weiß es, so kann er es doch nicht finden. Wie ein berühmter Philosoph einmal gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Wir können versuchen, natürlich Gottes Aktionen und Handlungen zu erklären in unserem persönlichen Leben. Aber wie erfolgreich wird das sein? Prediger, Kapitel 11 und Vers 5. Gleich wie du nicht weißt, welchen Weg der Wind nimmt und wie die Gebeine im Mutterleibe bereitet werden, so kannst du auch Gottes Tun nicht wissen, der alles wirkt. Warum sagt uns Salomo in Prediger Kapitel 7 und in Vers 8? Prediger 7 und Vers 8. Der Ausgang einer Sache ist besser als ihr Anfang. Ja, wenn wir beginnen zu leiden oder wenn wir mitten im Leid stecken, dann haben wir die klare Durchsicht nicht. Ganz zu Ende, wenn letztendlich das Ende erlangt ist, dann ist es besser, dann verstehen wir vielleicht mehr. Vielleicht auch in diesem Leben noch nicht einmal. Aber dann, wenn der Zeitpunkt kommt, wenn wir uns im Reich Gottes befinden, dann mit Sicherheit. Das Ende ist immer besser als der Anfang. Und kehren wir zurück zu Asaf, der beinahe gestrauchelt wäre, gefallen wäre, weil er sich das Leben der Ungerechten angesehen hat und gesagt hat, ja, warum leiden die nicht so wie ich? Nun, er gibt eine Antwort schon in Psalm 73. Psalm 73 und lesen wir die Verse 16 bis 20. Psalm 73 und Vers 16. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Schauen Sie, ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Und dann sagte er in Vers 25, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. So frage ich nicht nach den Antworten. Ich habe dich, ich habe das Verhältnis mit dir, Vater. Und du hast die Antworten. Und das ist alles das, was ich zu wissen brauche. Auch David, in dem Psalm 37, den wir eben gelesen haben, der fährt nämlich auch noch Folgendes dann dazu zu sagen. Psalm 37 und Vers 9. Er sagte zunächst, entrüste dich nicht über die Übeltäter, setzt fährt er fort in Vers 9, denn die Bösen werden ausgerottet. Die aber des Herrn harren, die werden das Land, oder besser die Erde, erben. Noch eine kleine Zeit, so ist der Gottlose nicht mehr da. Und wenn du nach seiner Stätte siehst, ist er weg. Aber die Elenden werden die Erde erben, wie es heißen sollte, nicht das Land, und ihre Freude haben an großem Frieden. Der Frevler droht dem Gerechten und knirscht mit seinen Zähnen wider ihn, aber der Herr lacht seiner, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Und wir sollten auch insoweit nicht an der Gerechtigkeit Gottes zweifeln, dass Gott richtig rechten wird, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Und wir überlassen es ihm, wir müssen es ihm überlassen, wann der Zeitpunkt gekommen ist. Die ganzen Fragen, die ich bislang gestellt habe, warum hat Gott das zugelassen? Wir mögen die Antworten jetzt noch nicht wissen. Aber wir sollten wissen, dass Gott nichts Unrechtes tun kann und dass es einen Sinn, einen Zweck hat und dass es so nicht anders geht und gehen muss, dass Gott die Antworten hat, die für uns zu hoch sind. Aber er hat sie. Und das sollte uns in jedem Falle, in jeder Situation ermutigen. Schauen Sie, als Elia so sehr verzweifelt war, da sagte Gott zu ihm, zunächst einmal, du bist gar nicht alleine, ich habe andere Propheten auch erwählt, auch du die vielleicht gar nicht kennst, und ich habe auch einen Auftrag für dich. Du sollst weitermachen, nicht aufgeben. Und ich bin mit dir. Und es wird schon letztendlich für dich Sinn ergeben. In Römer Kapitel 1 warnt uns Paulus, dass wir nicht in eine Situation gelangen, wo wir Gott anzweifeln und weil wir gewisse Dinge nicht verstehen können, dann die entgegengesetzte Handlung begehen. In Römer Kapitel 1, Vers 28, da heißt es, und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrtem Sinne, sodass sie tun, was nicht recht ist. Schauen Sie. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Ohrenbläser. Vers 30, Verleumder, Gottes Verächter. Und die Lutherbibel 2009 schreibt, Gottes Hasser. Und dann geht's weiter mit Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch, im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Vers 32, Sie wissen, dass nach Gottes Recht den Tod verdienen, die solches tun. Aber sie tun es nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Sie wurden zu Gottes Hassern. Sie hassten Gott für das, was Gott tat, was sie es vielleicht nicht verstanden haben. Nicht verstanden haben, ja, warum kann ich nicht so leben, wie es hier in Römer 1 beschrieben steht? Gott hat uns erschaffen. Er ist unser Schöpfer. Und er kann mit uns tun, was er will. Und wir können dem nicht entgegengehen. Auch hier wiederum in Prediger Kapitel 7. Prediger 7, lesen wir einmal Vers 13. Eine ganz plausible und pauschale und sehr Relevante Aussage, zeitlos. Prediger 7 und Vers 13. Siehe an die Werke Gottes, denn wer kann das gerade machen, was er krümmt? Das Gleiche in gewisser Weise sagt Paulus in Römer Kapitel 9. Römer Kapitel 9 und die Verse 14 bis 24. Römer 9 und Vers 14. Was wollen wir hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Schauen Sie, die ganzen Stellen, die ich gelesen habe, die Reaktionen, ja, das ging darauf hinaus in vielen Fällen, dass die Menschen sagten, ja, Gott ist ja ungerecht, ist ja unfair. Und Paulus sagt, ja, ist Gott ungerecht? Ja, das sei ferne. Das sei ferne. Denn er spricht zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, auch nicht an Zeit und Zufall, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich erweckt, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Nun sagst du zu mir, ja, was beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst, wie Hiob es tat, tun wollte? Spricht etwa ein Werk zu seinem Meister, oder die Lutherbibel 2009 schreibt, ein Gebilde zu seinem Bildner, oder die Schlachterbibel schreibt, ein Gebilde zu dem, der es geformt hat? Warum hast du mich so gemacht? Wie ich von den Homosexuellen sprach, von den Alkoholikern, von anderen. Ja, warum hast du mich so erschaffen, wenn du doch nicht willst, dass ich so lebe? Hat nicht der Töpfer Macht, Vers 21, über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu Ehrenvollem und ein anderes zu Nicht-Ehrenvollem Gebrauch zu machen? Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht erkundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen, die Gefäße des Zornes, die zum Verderben bestimmt waren, auf dass er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. Und so hat er uns auch berufen. Schauen Sie, wir sind berufen, wir wurden vorherbestimmt, berufen zu werden, noch lange bevor wir geboren worden sind. Ja, warum hat Gott das so gemacht? Nun, wir können dankbar dafür sein, dass er uns berufen hat, aber warum hat er andere nicht berufen? Ist da jetzt Gott ungerecht? Nein, Paulus erklärt, es liegt an seinem Willen, wen er wann beruft und zu welchem Zweck. Alle werden letztendlich berufen werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann es geschehen wird. Von daher auch hier sollten wir nicht Gottes Wille und Willen in der Beziehung hinterfragen. Wir sollten die Allwissenheit Gottes nicht hinterfragen. In Römer Kapitel 11 lesen wir die Verse 33 bis 34 und wiederum auch hier. Emotional müssen wir da durch. Diese Antworten mögen einen vielleicht nicht zutiefst im Inneren befriedigen, weil wir immer noch diese emotionale Hürde haben, die wir überwinden müssen. Aber wir müssen sie überwinden. Und wir müssen alle Antworten Gott überlassen, die sie uns geben wird zu seiner Zeit. In Römer Kapitel 11, Vers 33. O welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Schauen Sie, Paulus räumt ein, dass er auch nicht alles versteht. Und wir verstehen eben auch nicht alles. Und ganz besonders, was unsere individuelle Beziehung zu Gott angeht, wenn es um unser individuelles Leben geht, was in unserem Leben vor sich geht. Wir mögen die Antworten nicht haben, aber wir wissen, dass Gott sie hat. Und Gott ist allwissend und gerecht, allweise und allmächtig. Das hat auch David erkannt. Im Psalm 139, die Verse 3 bis 6. Er hat die Allmacht Gottes erkannt und gleichzeitig seine Unzulänglichkeit. Seine, ich meine jetzt Davids. Psalm 139 und angefangen in Vers 3. ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen, sagt David. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken, seine Wege sind nicht unsere Wege. So hoch wie der Himmel ist über der Erde, so hoch sind seine Gedanken und seine Wege über den unseren. Und so sagt auch David hier, diese Erkenntnis ist mir zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Gott kennt alle Haare auf unserem Haupt. Es heißt, dass Spatzen nicht zur Erde fallen ohne den Willen des Vaters. Gott kennt alle unsere Gedanken. Er weiß, was wir beten werden, noch bevor wir beten. Im Buch der Offenbarung, im Buch Daniel, zeigt er, was in der Zukunft geschehen wird. Und zwar haarklein, sogar wie viele Menschen umkommen werden bei gewissen Ereignissen. Wie kann das sein? Gott hat die Antworten. Gott kennt den Ausgang vom Anfang her. Auch hier wiederum lesen wir Jesaja 46. Deswegen ist das Ende immer besser als der Anfang. Jesaja 46, und lesen wir die Verse 9 und 10. Gedenkt des Vorigen von alters her, denn ich bin Gott und sonst keiner, ein Gott, dem nichts gleicht, der ich zuvor verkündige, was hernach kommen soll, und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist, und der ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht, und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Gottes Allwissenheit, seine Allmacht und natürlich auch seine Gerechtigkeit. Und so wirkt Gott manchmal in unserem Leben auf eine Art und Weise, wie wir das gar nicht vorhergesehen haben, gar nicht begreifen können, in keinster Weise irgendwie daran gedacht haben, dass so etwas möglich ist, als damals die Israeliten vor dem Roten Meer standen. Wer hatte daran gedacht, dass dann Gott das Rote Meer spalten würde, sodass die Israeliten hindurchgehen konnten, wie auf trockenem Land? Und Gott verweist darauf, noch einmal, in Jesaja 43 und in Vers 16. Jesaja 43 und Vers 16. So spricht der Herr, der im Meer einen Weg und in starken Wassern Bahn macht. Wir haben Probleme. Wir wissen nicht, wie sie gelöst werden können. Wir haben Leiden. Wir wissen nicht, wann die Leiden aufhören können. Aber Gott weiß es. Gott wird auch Wege finden, um uns das zumindest zu erleichtern, wenn nicht abzuschaffen. Was wir heute nicht verstehen, das wird offenbar werden zu seiner Zeit, in der Zukunft, am Ende einer Sache. Und so möchte ich heute mit einer Aussage des Apostel Paulus im 1. Korinther 13 schließen, der eigentlich alles mehr oder weniger zusammenfasst, um was es mir heute ging. 1. Korinther 13 und die Verse 11 und 12. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, da tat ich ab, was kindisch war, wie es heißen sollte, kindlich, mehr kindisch. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Gott kennt sie. Sie wissen nicht unbedingt alles, was in ihrem Leben vor sich geht, warum es so geschieht. Wir haben eine Broschüre über menschliches Leid, weshalb und wie lange noch, dass es viele Erklärungen gibt über menschliches Leid. Aber wie gesagt, nicht alle. Denn letztendlich stehen Antworten bei Gott. Und Gott kennt sie, die Antworten. Und er kennt sie, wer immer sie sind. Und wenn sie das Vertrauen haben, dass Gott da ist und dass er ihnen hilft und dass er um alles Bescheid weiß, was in ihrem Leben vor sich geht, dann haben sie auch Vertrauen, dass Gott ihr Leben lenkt, so wie es für sie am besten ist. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe, Ihr Norbert Lenk, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.